I'll fix it.
Magazin für Kultur und Politik.
Stoffwechsel.
Montag bis Freitag von 16 bis 17 Uhr.
Auf der 95,8 bei Radio Z.
Hallo und willkommen zur ersten Stunde Stoffwechsel am heutigen Mittwoch, den 14. Februar. Für euch am Mikrofon und Technik Chris Behler mit einer Stunde Berlinale Spezial, denn die internationalen Filmfestspiele in Berlin, die starten morgen am Donnerstag. In dieser Stunde hört ihr ein Interview mit der Leiterin der Sektion Generation und die Musik während dieser Stunde ist inspiriert oder stammt direkt aus den Filmen des diesjährigen Generation-Programmes auf dem Festival. Ich wünsche viel Vergnügen beim Zuhören und spannendes Eintauchen in das Generation-Programm.
Die internationalen Filmfestspiele in Berlin, die Berlinale, steht wieder an und mit der Berlinale selbstverständlich die Sektion Generation oder Generation 14+ und K+. Und ich freue mich, hier mit Marion Redpath, der Leiterin von Generation, in ihrem Büro zu sitzen. Hallo, grüße dich.
Grüß dich auch. Ich freue mich, hier mit dir zusammen zu sitzen und dass wir so weit gekommen sind, dass wir auch über das Programm reden können.
Ich habe wieder so eine irrsinnige Zahl gelesen, wie viele Filme ihr sichten musstet, euer Team sichten musste und habe gesagt, es geht doch eigentlich gar nicht.
Ja, es wird immer mehr. In dieser Runde war das fast 2500 Lang- und Kurzfilme, die dann gesichtet worden sind. Ich mache das alleine nicht, das hast du richtig gesagt. Es gibt auch ein Team, so zwei Gremien, die sortieren, die vorgucken. Ich sichte mit oder ich sichte auch ihre Auslese. Da gibt es auch sehr viele Diskussionen, die dann auch stattfinden. Das ist sehr, sehr intensiv. Es ist schon anstrengend. Da kommt man auch an seinen Grenzen, auch was die Technik bedeutet oder betrifft. Also es ist schon eine Menge. Also wir suchen händeringend nach Mitteln, also so, dass wir weniger Einreichungen bekommen, aber das klappt nicht, noch nicht. Wir haben vor mehreren Jahren die Kurzfilmlänge von bis zu 30 bis auf bis zu 20 Minuten reduziert. Wir dachten, vielleicht bekommen wir auch dann noch weniger, aber hat nicht geklappt. Ich glaube, die Berlinale hat generell auch die Einreichegebühr ein bisschen erhöht, also über die Jahre, aber das hat auch nicht geklappt, dass weniger eingereicht werden. Die Berlinale und auch Generation sind einfach Magneten, also ist ein großer Magnet, eine Ausstrahlung, eine Kraft, die über diese Welt sich strahlt. Die Filmemacher, die die Filme gemacht haben, die dann auf der Berlinale landen, sind sehr froh darüber. Das ist eine große Plattform für den Staat, für ihre Filme und die wissen, dass wer auf der Berlinale mit sein oder ihre Film kommt, große Chancen hat, dass es noch weitergeht, zumindest auf die anderen Festivals dieser Welt. Ne?
Gibt es in diesem Jahr spannende neue Filmländer, die ihr entdeckt habt als Team und gesagt habt, da haben wir einen Film gefunden, da freuen wir uns sehr, dass wir ihn hier haben und vielleicht sogar ein Land, das noch gar nicht dabei war. Ich erinnere mich auch immer wieder gerne an Sprachen, die neu aufgenommen werden.
Also bis jetzt habe ich keine neuen Sprachen entdeckt in diesem Jahr. Wir haben ein paar Exoten, aber was auch sehr interessant ist bezüglich deiner Frage ist zum Beispiel ein 14-Plus-Film aus Südafrika, der bei uns im Programm ist, in den Wettbewerb. High Fantasy heißt der Film von Jenna Bass. Die Leiterin eine neue Welle, die dann aus Südafrika kommt jetzt gerade. Es sind junge Menschen, die Filme machen, die dann alle Grenzen testen, was das Filme machen bedeuten kann, auch in ihrem Land. Die sind sehr politisch engagiert. Sie testet auch mit High Fantasy vielen verschiedenen Grenzen aus, zum Beispiel er wird hauptsächlich auf Smartphones aufgenommen, dieser Film. Also die vier Figuren, die in diesem Film dann spielen, nehmen einander auf. Also die sind quasi Cinematographen, gleichzeitig spielen die in dem Film und nach den ersten 20 Minuten gibt es einfach eine Body-Swap, sodass die nehmen einander auf, die landen in den Körper von den anderen, so ein schwarzer Mann in die Körper von einer schwarzen Frau, Mann, Frau. Es gibt auch eine weiße Frau, befindet sich in dem Körper von einer schwarzen Frau, also schwarz-weiß, Mann, Frau. Und wie die das, die Situation für sich wahrnehmen und gleichzeitig das mit einem Handy aufnehmen. Also das ist ein sehr spezieller Film, sehr, sehr interessant. Testet alle digitalen Grenzen, die man auch kennt. Und ist unterhaltsam gleichzeitig für die Zuschauer. Also da finde ich, also um zurück zu deiner Frage zu kommen, Südafrika, neue Welle, das ist was Besonderes bei uns in diesem Programm in diesem Jahr. Wir haben auch einen anderen Film, der in Tibet stattfindet oder in Nepal stattfindet, also Kurz- und Langfilme. Aber der ist eigentlich eine Juwele, also die sehr speziell ist. Der kommt aus dem 14-Plus-Programm, aus dem K-Plus-Programm gibt es einen Film gedreht auf Bali in Indonesien. Das ist auch sehr speziell und sehr schön für uns in diesem Jahr. Es ist nicht, dass es das nicht schon mal gegeben hat, aber ich finde, das ist einfach, der ist einfach so ein Film, der so irgendwie so mit seiner Kraft und seine Geschichte und seine Art, das zu transportieren, auch fast ein exotisches Bonus hat im Programm. Also The Seen and the Unseen, Sikala Niskala, wo die sichtbar und unsichtbar heißt der auf Deutsch, der deutsche Titel. Es geht tatsächlich um die Glaube, die man hat auf Bali, so eine holistische Glaube, die man hat an das, was man sieht, aber auch an das, was man nicht sieht. Das sind Zwillingsgeschichte. Das Mädchen, also der Junge wird krank, wird sterben und das Mädchen, das Zwillingsmädchen muss lernen mit der angehende Tod ihres Brüders, ihres Zwillingsbrüders damit anzugehen, innerhalb dieser Kultur. Es ist sehr performativ, es ist sehr magisch. Es gibt auch Parallelwelten, Geisterwelten, die dann vorkommen, ein sehr, sehr spezieller Film.
Habt ihr was Neues entdeckt? Gibt es was, wo sich die Filme hin entwickeln oder eine neue Bildsprache, die entwickelt wird, eine neue Art, irgendwie jetzt? Das mit den Handys ist natürlich auch noch was relativ Neues etc. Aber gibt es was, was so sich vielleicht weltweit beobachten lässt?
Das ist auch eine schwierige Frage, weil also es ist keine lineare Entwicklung mit sowas. Ne? Also es kommen jedes Jahr Filme, die dann vielleicht auf Handys gedreht sind oder ganz spezielle Animationen, die dann auch wieder dann analog gedreht werden, nicht mehr so mit Hightech, sondern mit Lowtech. Wir haben auch einen Kurzfilm in 14 Plus, der heißt Follower. Das ist auch ein digitaler Film, der nur auf dem Smartphone stattfindet. Das ist ein Horror, das ist ein Mini-Horror-Film. Also wirklich, wirklich gruselig, was da stattfindet mit so Stalkers, so digitale Stalkers und die Angst, die man hat, wenn man auch digital gefolgt wird. Also das ist uns auch, also diese Follower-Film und auch High Fantasy, denn einfach so die Filme, wo ich auch sagen werde, die testen die Grenzen, was möglich ist mit digital heutzutage. Und das ist uns aufgefallen in diesem Jahr. Es gibt noch einen Film, auch einen Kurzfilm wieder, Juck. Also das ist eine politisch-aktivistische Tanzgruppe aus Schweden, die dann auch viral gegangen sind ins Netz. Also die stellen sich gegen die Kommodifizierung oder die Objektifizierung von Frauenkörper. Die sind feministisch Hardliner und es ist eine ganz tolle, unterhaltsame, energiegebundelte Darstellung ihrer Tanzen, also an der U-Bahnhof, auf einen Platz irgendwo unterwegs draußen. Also sie sind sehr konfrontierend und ich finde, in so einem Film sieht man auch eine ganz tolle, also diese Symbiose zwischen Form und Inhalt. Das passiert sehr oft bei uns eigentlich, so, wo Form und Inhalt zusammenkommen, um zu ihre Themen, wenn du so willst, also zu transportieren. Also das sehen wir immer wieder und das wählen wir immer wieder aus. ehrlich gesagt. Da suchen wir auch danach.
Generation, das Programm zeichnet sich trotz der vielen Einreichungen auch dadurch aus, dass ihr neue Filmemacherinnen, Filmemacher entdeckt. Das heißt, bei euch laufen viele Erstlingswerke, nicht nur im Kurzfilmbereich, auch im Spielfilmbereich. Das heißt also, auch die neuen Filmemacher kommen bei euch zum Zug, weil sie gute, spannende, interessante Werke abliefern. Was fasziniert so in diesem Jahr, weil es sind ja doch wieder einige dabei?
Was in diesem Jahr fasziniert bei den Erstlingsfilmemacherinnen, also die haben natürlich auch eine frische Sicht auf die Dinge. Nicht immer, muss ich sagen. Manchmal sind die sind alle so quasi am Anfang ihrer filmischen Karriere. Also vielleicht haben die schon Dokumentarfilme gemacht, vielleicht haben die schon auch Kurzfilme gemacht. Wie wir dann Erstlingsfilme definieren, ist, dass das eher allererste Spielfilm, im Spielfilmbereich. Also die kommen aus verschiedenen Hintergründe, sage ich mal. Und es ist nicht wirklich so, dass wenn man in diesen Sichtungsprozess einen Film anguckt, dann ist, man fragt sich nicht, ist es ein Erstlingsfilm oder ist es von einem erfahrenen Filmemacher. Man guckt einfach den Film an und denkt darüber nach und versucht also mitzugehen, oder wenn der Film das nicht erlaubt, dann kann man nicht mitgehen. Also es gibt ganz viele Kriterien oder so Suchmechanismen, die man hat als Vielsichter oder Vielsichterin und Kuratorin des Programms. Insofern, dass ich kann nicht wirklich sagen, alle die Debüts, die dann im Programm sind, also ein paar Charakteristiken haben. Ich denke, da gibt es keine richtigen verbindende Elemente zwischen all diesen Debütfilmen.
Das sind die Filme, die einfach für sich sprechen sozusagen, was ja dann hinterher dann wieder diesen berühmten roten Faden ergibt, den man sich raussuchen darf.
Genau, das ist wirklich wahr, du hast es gut gesagt.
Gehen wir nochmal in das Programm so ein bisschen rein. Du hast in deiner Einführung auch erklärt, es können Filme auch für Familien sein und die auch vielleicht nur eine bestimmte Zielgruppe bei den Kids ansprechen, also auch ab einem bestimmten Alter erst etc.
Bei K+ haben wir 14 Langfilme, also mit den einen Dokumentarfilm, also dabei im Wettbewerb. Da reden wir jetzt über die Langfilme. Im 14+ ist es 16 Spielfilme, die das geschafft haben im Programm. Das ist eine reiche Ernte. Das ist eine vielfältige Ernte, das mit sehr vielen Höhen und Tiefen geht, auch richtig in die Tiefe manchmal, aber auch Unterhaltung. Bei K+ ist das natürlich so, hast du auch erwähnt, dass wir die Filme mit ganz sorgfältig ausgewählte, eingestimmte, bestimmte Altersempfehlungen in den Kinos zeigen. Wir fangen mit ab 4 Jahren an und dann geht es durch mit ab 5 Jahren, ab 6 Jahren bis hin zum ab 13 Jahren, Jahr für Jahr. Sprechen wir die Altersempfehlungen aus. Die Filme sind noch nicht geprüft, das heißt, die sind alle ganz frisch. Weltpremieren, internationale Premieren, ein paar europäische Premieren. Und das ist unser Privileg, diese Altersempfehlungen auszusprechen, die immer nach oben gerichtet sind. Das heißt, und es ist auch unser Erfolgsrezept, wenn du das so willst. Über die Jahre haben wir auch gesehen, dass es sehr wichtig ist, keine Altersempfehlung auszusprechen für 6- bis 8-Jährigen oder 8- bis 10-Jährigen. Wir tun keine Deckel drauf. Das heißt, Jahr für Jahr kommen Erwachsene, Menschen, Industriemenschen, Festivalzuschauer in den Kinos von Generationen, gucken die Filme an und entdecken die auch für sich. Und das ist auch eine ganz interessante Demografik, was wir haben, so bei Generationen. So, wenn wir sagen ab 6 Jahren, dann gibt es garantiert auch viel ältere Menschen da, die sind auch herzlich willkommen bei uns. Auch ohne Kind kommen die in den Kinos, ohne Alibi-Kind, und entdecken die Filme auch für sich. Das ist ein wichtiger struktureller Grundstein, das, was wir hier machen. Dann natürlich, wenn man im 14+ kommt, ist das auch nach oben gerichtet. In der Vergangenheit haben wir Filme ab 16 auch empfohlen. In diesem Jahr haben wir das nicht. Hängt davon ab, wie viele sehr grafische Sex dann oft dabei ist. Auch andere Dinge überlegen wir uns, aber in diesem Jahr sind alle bei ab 14+. Es ist kompliziert, manchmal für Filmemacher, uns ihre Filme zu geben, weil das heißt in manchen Ecken dieser Welt, dass ein Film, der bei Generation heißt automatisch ein Kinderfilm. Also dass dieser Vorurteil, ich nenne das ein Vorurteil, ist immer noch dabei. Und das ist eine sehr schwerwiegende Sache für manche Menschen, die sagen, ich habe doch keinen Kinderfilm gemacht. Und ich sehe auch, dass die Filme auch nicht primär für ein junges Publikum gemacht sind. Wir wählen die Filme aus, wir zeigen die aber an junges Publikum und bis nach oben. Es ist sehr komplex. Wir sind in Gespräch mit vielen Leuten im Marketingbereich, in der Industrie, also Verleiher und andere Menschen, die damit sehr zu tun haben, auch Produzenten. Wie können wir das lösen? Was können wir tun mit solchen Filmen, die man nicht Kinderfilm oder Familienfilm benennen kann? Und das ist vielleicht 60% auch mehr von unserem Programm, also in K+ und 14+ natürlich auch nicht. Wir können auch nicht alle Filme, die in 14+ laufen, Jugendfilm nennen. Es gibt keinen Begriff Erwachsenerfilm. Also ich verstehe nicht, warum wir so begrenzen mit unserem Denken. Also ich finde, die Vermärkte sollen einfach so cleverer werden mit ihren Vermarktungsstrategien. Also wie die Filme, die nicht Kinderfilm genannt sein sollen, auf den Markt bringen. Ob die dann ein Teil ihres Budgets dann also für einen Film, für die Vermarktung an ein junges Publikum zur Seite tun und das ganz intelligent machen. Aber eine schließt der andere nicht aus. Also man muss es einfach öffnen. Wir wissen auch, dass auch hier in Deutschland, dass dieser Begriff Kinderfilm, der ruft so irgendwie so bestimmten Bilder hervor in unsere Köpfe oder in die Köpfe von Menschen. Also ein Kinderfilm heißt ein Film, der sich gut benimmt, so wie Kinder sich gut benehmen sollten, mit einem Anfang, einer Mitte und einem Happy End. Also wir haben solche Filme und wir umarmen die Filme, wir haben die auch gerne, aber weit darüber hinaus.
In welche Richtungen führen uns die Geschichten, die erzählt werden oder auch die Dokumentation? Es ist ja wieder alles vertreten. Ne? Es sind dokumentarische Formen dabei, es sind Spielfilme dabei, es sind Animationsfilme dabei.
Ich würde sagen Richtungen, viele verschiedene Richtungen. Also die Filme, die in einem Wettbewerb stehen, ja, führen einem in verschiedene Richtungen. Die stehen nebeneinander in einem Wettbewerb, aber das heißt schon länger nicht, dass die eigentlich miteinander zu tun haben. Manchmal schreien sie sich gegenseitig an, also manchmal kuscheln sie sich aneinander ran, weil die doch so irgendwie so freundlich sind miteinander. Ich würde versuchen, ein wenig diffuse Antwort zu geben zu deiner Frage, damit ich auch 14+ jetzt angucke und dir sage, es gibt es auch mehrere Filme, wo es auch wirklich um die Liebe geht. Das ist ein Genugtun, die Filme präsentieren zu können. Von unserem Eröffnungsfilm von Hans Weingartner, 303, geht es 2,5 Stunden lang um, es ist ein Diskurs zwischen zwei jungen Menschen über die Liebe. Die machen eine große Roadmovie von, also eine Reise, es ist ein Roadmovie, es ist eine Reise von Berlin in den Süden, also nach Portugal. Jeder hat einen anderen Grund, warum die das machen. Sie sind in einem riesen Wohnwagen zusammen unterwegs und die reden über die Liebe. Der junge Mann kommt aus der Politikwissenschaft, also die junge Frau kommt aus der Naturwissenschaft und die reden über Hormone, über die Geschichte der Liebe, über Monogamie und Polygamie, über was die Liebe ist, was das auf sich hat. Und es dauert quasi 3/4 des Films, bis die sich das erste Mal küssen. Und das ist ein ganz interessanter, sich vorsichtig, also die nähern sich vorsichtig an. Man weiß eigentlich als Zuschauer, dass irgendwann passiert das, aber man muss auch lange drauf warten, bis das passiert und dann, wie das dann weitergeht, ist sehr magisch. Genau, das sind Feel-Good-Filme. Das ist der eine Liebesgeschichte, die wir haben, eine Auseinandersetzung mit der Liebe. Dann haben wir aus Kanada Les Faux Tatouages, Fake Tattoos. Es ist wieder so eine Liebesgeschichte zwischen jungem Mann und junger Frau. Die treffen sich, die lernen sich kennen auf einem Punk-Konzert. Das ist ziemlich lakonisch, das Ganze, wie sie sich annähern. Also ihre Liebe ist bestimmt auf Zeit. Also der junge Mann sollte in 2 Wochen wegziehen. Das heißt, die wissen beide, dass es eine Liebe auf Zeit ist, vom Anfang an. Das ist ziemlich cool, das Ganze, wie sie sich annähern. Also das ist eine Liebe, wo man nicht "Ich liebe dich" sagen muss. Es ist sehr respektvoll. Es ist sehr nah an die beiden dran. Und es ist alles nicht erklärt. Das ist sehr viel offen in dieser Geschichte, aber man spürt quasi, und der Regisseur ist ein sehr interessanter junger Regisseur, also er hat es auch geschafft, quasi eine Liebe zu zeigen, also sich verlieben in real time, sagen wir. Also das ist wirklich sympathisch, dieser Film, und überhaupt nicht kitsch. Also die Sprache dieser zwei jungen Protagonisten ist die Musik. Sie reden viel mit Musik, über die Musik, und das ist ihre sozusagen ihr Common Ground, also wie die zusammenkommen, die beiden. Sehr schöner Film. Dann haben wir Dänemark. Dänemark, ne? Man sagt auch in diesem Jahr neue Südafrikaner, also neue Welle Südafrika, aber auch eine neue Welle Dänemark. Also Dänemark ist zurück, die skandinavischen Länder sind zurück, das ist sehr schön. Die haben uns ein bisschen gefehlt über den letzten Jahren, aber die sind in K+ und 14+ sehr stark vertreten wieder. Und mit diesem Film Dänemark im K+, in 14+, ist wieder eine Liebesgeschichte. Die beiden jungen Menschen haben einen anderen Start, einen anderen Anfang als in den beiden anderen Filmen, die ich erwähnt habe. Der junge Mann so lebt so irgendwie vor sich hin, der chillt, der nimmt Drogen, der ist einfach so mit sich selbst und die Welt ziemlich zufrieden, der hängt so ein bisschen rum mit seinen Kumpeln und so weiter. Irgendeines Tages kommt diese junge Frau in seinem Leben und nähert sie ihm an und schläft mit ihm. Und dann sagt sie ihm, dass sie schwanger ist und dass er der Vater ist vom Kind. Er nimmt das da einfach auf und dann entwickelt sich auch in eine sehr schöne, zarte Liebesgeschichte. Und es geht weiter und weiter und dann überlegen sie sich, ob sie eine Abtreibung haben soll oder nicht, oder ob, er sagt, nein, also ich finde es eigentlich ganz toll, ein Kind zu haben, da könnte ich auch Vater werden, so, na, also die Verantwortung würde auf sich nehmen. Und dann gibt es einen Punkt, wo sie den auch erklärt, dass er doch nicht der Vater ist, das ist ein One-Night-Stand gewesen und es tut ihr wahnsinnig leid und er ist irgendwie so in der Situation, wo er gerade gesagt hat, ja, ich könnte auch mir vorstellen, so eine Familie zu haben und so eine Verbindlichkeit dann zu spüren. Und dann geht es auseinander, weil, also das ist aber kein Streit, das ist einfach so sehr lakonisch wieder und dann später kommen die einfach wieder zusammen, Ende des Films, die treffen sich wieder. Und die gucken sich an, die mögen sich nach wie vor. Und sie sagt ihm, wollen wir spazieren gehen? Ja, lass uns spazieren gehen, und es geht weiter. Ne? Also es ist ein sehr undramatischer, sehr unaufgeputschtes Liebe, aber eine sehr realistische Liebe, was diese Generation angeht, glaube ich. Und fein gezeichnet, wieder eine Liebe in real time, der sich Verlieben in real time gezeigt. Also ganz, ganz schön, dass wir diese drei Filme, aber nicht nur diese drei Filme im Programm haben, es gibt auch andere, wo die Liebe dann einfach auch vorkommt. Als wir in unserer Sichtungszeit waren und diese Filme gekommen sind, ich dachte, das ist schön. Wir haben auch sehr dramatische Filme, wo schwerwiegende Dinge auch passieren. Aber ich habe auch Hoffnung erschöpft, als ich diese Filme gesehen habe. Ich dachte, ja, es ist eigentlich sehr schön, Filme auch zu zeigen, wo es das Publikum mitgeht und auch ein schönes Gefühl entwickelt im Kino. Ne? Es ist nicht nur so, oh, der Welt ist schwer. So in die Sichtungszeit sieht man alle Gruseltaten dieser Welt. Also es ist ganz, ganz, also in Kriegsgebiete oder auch dysfunktionale Familien und so weiter, es ist eigentlich sehr, sehr schwerwiegend. Also man hat Albträume davon manchmal. Und ich fand es auch wichtig, dass es ein Balance im Programm geht, wo auch ein etwas, was man als positiv betrachten könnte, gezeigt wird. Also das haben wir in diesem Jahr.
Gibt es auch die Filme bei 14+, die tatsächlich so diese momentane Situation auf der Welt ein bisschen reflektieren? Dies, was du schon sagst, also jetzt das Thema, ja. Flucht, ja. Krieg.
Ja, ein paar Filme könnte ich auch diesbezüglich erwähnen. Fortuna ist ein Film, schweiz-belgischer Film, spielt in Schwarz-Weiß in den Bergen in der Schweiz in einem Kloster, wo Flüchtlinge ankommen nach ihrer langen Reise, afrikanische Flüchtlinge nach die lange Reise über das Mittelmeer. Hauptperson ist eine junge Frau, die von der Grenze zwischen Eritrea und Äthiopien kommt und gekommen ist, ohne ihre Familie. Die hat die verloren unterwegs. Die ist die Hauptperson. Die ist 14 Jahre alt. Die ist dann in diese Kloster, mit, wo Bruno Ganz auch der Priester ist, der höhere Priester. Ja. Der Abt ist, genau, spielt es auch wunderbar, aber dieses Mädchen ist ganz toll. Sie ist auch schwanger, also es stellt sich heraus, dass sie schwanger ist. Und der afrikanische Mann, der Vater des Kindes ist, wird auch dann von den Autoritäten weggenommen, beziehungsweise er hat keinen Pass und ist illegal da und verschwindet. Und sie ist auf sich alleine gestellt, stellt sich die Frage, soll sie das Kind sie ist sehr jung, soll sie das Kind behalten oder soll sie das Kind auch abtreiben? Und es ist ein sehr interessantes ethisch-moralisches Gespräch, was da stattfindet. Das Mädchen hat nur dieses Kind, was sie in sich trägt. Also das ist ihre Hoffnung auf die Zukunft, auf eine Art. Das Gespräch, was mit der Religion dann einfach stattfindet, ist sehr, sehr, sehr interessant. Und der Sozialarbeiter, der ihr Fall quasi bearbeitet. Also das ist sehr, sehr, sehr interessant. Sehr einfühlsam, sehr dramatische Bilder, sehr viel Metapher dabei. Wie ich gesagt habe, schwarz-weiß in den Alpen. Also diese Schneelandschaft, was einfach so ein größeres Kontrast könnte es sich nicht geben zwischen wo sie herkommt und wo sie dann gelandet ist und wo sie und wie sie dann versucht, Halt und Geborgenheit zu finden für sich. Das ist ein sehr, sehr, sehr toller Film. Stellt auch natürlich auch sehr viele Fragen, sehr aktuell. Und die Großzügigkeiten, die manche Länder in Europa ausgesprochen haben, also kann man nur sagen, Hut ab und lass uns das weitermachen. Ja, aktuell, ja, okay. Gibt's sehr viel in 14 Plus Aktualitäten. What Walla Wants ist ein Dokumentarfilm, der in Palästina gedreht ist. Es ist eine dänische, kanadische Koproduktion, aber findet statt in Palästina. Hauptperson ist eine junge Frau. Über 6 Jahren wird sie gefolgt von der Kamera, Dokumentarfilm, wie ich gesagt habe. Sie ist eine sehr interessante junge Palästinenserin mit einem ganz großen Mundwerk. Also die will in die Armee gehen, die will Autorität haben, die will eine Waffe in der Hand nehmen. Die hat sie und ihr Volk, stehen mit dem Rücken an der Wand und sie will einfach irgendwas machen. Und ihre Mutter ist eine sehr interessante Figur in diesem Film, weil sie gerade aus dem Gefängnis gekommen ist. Die saß 8 Jahre lang, weil sie angeblich etwas mit einem Attentat zu tun gehabt hat. Es ist nicht klar in dem Film, ob das die Wahrheit entspricht, aber nach 8 Jahren ist sie rausgekommen am Anfang des Films. Sie war Teil einer Tausch zwischen die Israelis und die Palästinenser. Ein israelischer Soldat gegen so ungefähr 1500 palästinensische Gefangene wurden ausgetauscht und die Mutter ist damit freigekommen. Die Mutter, also als das Mädchen vergöttert ihre Mutter und sagt, ja, aber du musst auch noch aktiv bleiben, das ist auch wichtig, wir können einfach nur so passiv sein und das alles auf uns gehen lassen. Die Mutter sagt, warte mal ab, bis sie ihr Training gemacht hat. Vielleicht ändert sie ihre Meinung. Man begleitet das Mädchen, Mola, in diese Camp, wo sie dann auch lernt, Soldaten zu sein, also mit einer Waffe umzugehen, zu schießen, Disziplin zu haben, was sie auch, sie ist total undiszipliniert eigentlich, wenn man das bewerten will. Und sie muss lernen, sich zu kontrollieren, obwohl sie leidenschaftlich irgendwas machen will. Ne? Also das ist ein ganz interessanter Film. Ohne moralische Keule, also das sind wirklich interessant, weil du sehr nah dran an diese junge Frau bist, über diese mehrere Jahre, wo sie dann rein und rauswächst aus ihren Verzweiflungen, aus ihre also was sie will im Leben und wo das lang geht. Das ist ein ganz interessanter Film. Und dann haben wir quasi aus dieser fundamentale Situation haben wir noch einen anderen Film in 14 Plus, der heißt Para Aduma, Red Cow. Und es geht um eine wieder um eine junge Frau, in einer, die aufwächst in der Nähe von Jerusalem, in einer Siedlerfamilie. Und mit ihrem Vater zusammen. Mutter ist schon tot. Und der Vater ist quasi eine zentrale Figur in einer Gruppe von Siedlern, die dann auch richtig fundamentalistische Glaube haben. Die betet mit dem Vater, die macht Ritual mit dem Vater, die fährt nach Ost-Jerusalem mit dem Vater, also und mit der Gruppe, und die lesen sich gegenseitig vor, und das ist diese Milieu, wo sie aufgewachsen ist. Sie verliebt sich in eine andere Frau aus der Community, also aus dem Verein, sage ich mal. Und es ist, hat eine leidenschaftliche Affäre mit der jungen Frau. Und das kommt nicht so gut an beim Vater und bei der Community generell. Und der ganze Film ist es ein Versuch, diese junge Frau sich zu befreien aus dem Korsett. Diese fundamentalistische Glaube, also in Ost-Jerusalem, ist ein sehr interessanter Film. Du gehst mit der jungen Frau. Es ist natürlich auch sehr konfrontierend, also diese strenge Glaube mitzuerleben. Aber das ist das Milieu, wo sie aufgewachsen ist und wogegen sie sich halten muss. Starker Film.
Gehen wir mal in das K-Plus-Programm. Das sind auch Filme, die tatsächlich was vom Publikum fordern. Also ihr wollt ja nicht einfach unterhalten. Unterhaltung, wie du schon gesagt hast vorhin, ja, haben wir auch. So viel gut, das ist gut. Aber ihr fordert auch gerne euer junges Publikum, zeigt ihnen neue Welten, vielleicht auch andere Sichtweisen auf das, was sie vielleicht selber erleben.
Ja, das stimmt. Wir sind natürlich auch sehr vorsichtig mit der Altersempfehlung, wo wir Filme einsetzen, die wir wo es um die Forderung von junges Publikum geht. Es gibt mehrere Filme, wir nennen also ein oberes K+. Obwohl auch die Protagonisten oft ein bisschen jünger sind, setzen wir die nach oben. Eins davon ist El Dia Que Resistir, The Endless Day. In diesem Film ist ganz interessant, also es sind drei Kinder. Ich weiß nicht, ob du den siehst, aber er ist wirklich empfehlenswert. Also drei Kinder, die alleine leben in einem Haus im Wald. Da gibt es keine Erwachsene in Sicht. Die sind ganz auf sich alleine gestellt. Die Eltern sind einfach weg. Es wird auch nie verraten, warum oder wo die hingegangen sind. Das älteste Mädchen ist 8. Und dann gibt es zwei kleinere Kinder, Geschwisterkinder. Sie versucht, die tut ihr Bestes, das zusammenzuhalten, das zu regeln mit so Hierarchien und so weiter, also dass die Chefin ist und dass die dann zu tun haben, was sie sagt. Sie versucht, die zu ernähren. Sie liest die auch Märchen vor, also der böse Wolf draußen, der lauert. So, also diese ganze märchenhaften Welt, in welchen die sich befinden. Es wird düstere, dieser Film, also weil es wirklich ein Überlebenskampf ist. Die Kinder driften ein bisschen ab in ihren eigenen Welten, aber sind sehr mit sich und mit sich selbst miteinander beschäftigt. Und das ist eine sehr interessante, hermetische Welt, was da entsteht. Der Film verrät seine Geheimnisse überhaupt nicht. Also was ist da draußen? Also ob es einen bösen Wolf gibt oder was ist die Bedrohung oder was ist mit dieser erwachsenen Welt, die diese Kinder dann eigentlich Halt und Geborgenheit geben sollten und wie diese Kinder zurechtkommen damit. Das ist ein ganz toller, sehr interessanter Film. Wir empfehlen den ab 12 Jahren. Das ist eine der Herausforderungen des Programms. Es gibt sehr viel Interesse in diesem Film, auch von einem erwachsenes Publikum natürlich. Dann haben wir auch einen Film, den wir auch ein bisschen niedriger, also was ist die Altersempfehlung gesetzt haben, Cleo and Paul, Les Enfants. Es geht um zwei sehr kleine Kinder, die sind vielleicht 3 Jahre alt, 3 bis 4, ein Junge und ein Mädchen, Cleo und Paul. Und irgendwie passiert es, dass die beide alleine unterwegs in einen Stadtteil von Paris. Die sind einfach alleine unterwegs. Und man sieht in diesem Film die Welt durch ihren Augen die ganze Zeit. Also es ist natürlich auch sehr viel auf Augenhöhe mit diesen zwei Kindern. Paul und Cleo. Und es ist so toll gezeigt, wie nah dran der Filmemacher ist an diese beiden Kinder. Also, dass man ihre Wahrnehmungen in dieser Situation, alleine unterwegs zu sein, bis in die Nacht, ihre Begegnungen mit den Jungen, also mit die Erwachsenenwelt, ist ganz irre. Also die Erwachsenenwelt ist um sie herum. Die ignorieren die meisten, also die sind ein Last, diese beiden Kinder, die elternlos oder erwachsenenlos unterwegs sind. Die gucken auf ihre Pokémon-Spiele oder ihr Smartphone, sind einfach so total in sich gekehrt und machen ihr Ding. Und diese zwei Kinder gucken diese Welt an, die haben keine Angst. Die sind nicht, die würden einander gerne finden. Also die suchen nacheinander oder vielleicht auch doch, wo zu Hause ist. Fragen ein paar Leute, werden auch in einer...
Das Programm ist mittlerweile schon online, wer da nachgucken will. Auf der Berlinale-Seite berlinale.de bei Generation klicken, da gibt es das komplette Programm mit den Infos. Das ist alles online schön aufbereitet. Was ja immer auch schön ist und was, glaube ich, für das Publikum auch was ganz Wichtiges ist, ist, dass ihr es fast immer schafft, einen großen Teil des Teams hier rüber zu bringen. Da gehen euch nicht die Sponsoren aus, dass ihr sagt, okay, wir hätten gerne mehr geholt oder hat einfach nicht geklappt.
Nee, also die Sponsoren zahlen nicht für die Reisen von unseren Gästen. Weil es Berlinale ist, ist das eigentlich eine Tatsache, dass die Leute, die Produzenten tun ihr Bestes, den Filmteam nach Berlin zu bringen. Also das heißt Filmemacher, Filmemacherin, aber auch Cast und Crew. Und das ist auch, wir haben ein kleines Budget, wir unterstützen auch schon junge und unbekannte Protagonisten aus den Filmen. Also wenn die eine lange Reise machen müssen nach Berlin, also dann gucken wir, dass die auch eine gute Begleitung haben, Mutter oder Vater oder große Schwester oder Brüder, jemand, die sich kümmern kann. Also um den Kindern, das ist auch uns sehr, sehr wichtig, weil die Filmemacher das selbst nicht, die sind nicht immer in der Lage, das zu machen. Die müssen mit ihren Filmen zu tun haben und da gucken wir, dass das gut klappt. Es ist erstaunlich, und auch sehr schön, wie viele Filmemacher oder Filmemacherinnen also nach Berlin kommen wollen und es klappt immer. Und die Q&As, also die Publikumsgespräche, sind bekannt um die Welt. Die sind wirklich, also werden auch honoriert von den Filmemachern auch. Also dass unser Publikum hier in Berlin super intelligente Fragen stellen, dass die sehr direkt ihre Kommentare abgeben. Die Filmemacher und Filmemacherinnen lernen eine Menge von unserem Publikum hier in Berlin. Und es ist ein ganz, ganz toller, reger Austausch, was stattfindet in den Kinos.
Die Sponsoren sind also bei Generation eigentlich eher für das Preisgeld quasi zuständig oder so wie als Unterstützer das Kinderhilfswerk?
Ja, die Generation ist ein fester Bestandteil der ganzen Berlinale. Ne? Also es ist halt so, dass es gibt Geldgeber, Stifter, die dann auch die Preise dann für die Jurys, die internationale Jurys, das Deutsche Kinderhilfswerk oder die Bundeszentrale für politische Bildung. Bei 14 plus ist es Vision Kino stiftet das Geld für unser Schulprojekt. Aber im Grunde genommen ist die Sektion so ein fester Bestandteil der Berlinale, dass alles, was Sponsorengeld betrifft, ist flächendeckend quer über die Berlinale. Also das ist wirklich eine gute Situation für uns. Also da profitieren wir auch sehr davon. Wir müssen nicht auf Suche gehen nach Sponsoren und so weiter. Also manchmal gibt es auch finanzielle Unterstützung von Botschaften oder sonstiges, aber wir nennen die nicht Sponsoren, das heißt Drittmittel.
Was natürlich für euch schon feststeht, sind die Jurys.
Die vier Jurys stehen, die sind alle eingeladen, die haben alle zugesagt, die sind alle in den Startblöcken. Also die Kinderjury, die Jugendjury und die zwei internationale Jurys. Das ist alles eingetütet. Ich freue mich.
Sind eigentlich bei K-Plus alle Filme für das Schulprojekt oder wählt ihr für das Schulprojekt nochmal bestimmte Filme aus und sagt, die sind besonders geeignet? Wie funktioniert das?
Ja, das ist Work in Progress. Also die zwei Medienpädagogen, die das Projekt begleiten und betreuen, sind dabei in Austausch mit die Lehrer und Lehrerinnen, die diese Projekt absolvieren, sage ich mal. Und die Lehrer und Lehrerinnen kommen dann zu den Pressesichtungen, also zu also ein oder zwei Filme. Also die haben eine Beratung schon mal gekriegt, welche Filme die dann auswählen wollen und dann oder womit sie arbeiten wollen. Und die gucken die Filme an, um zu überlegen, ob ein oder andere Film für ein Projekt für ihre Klassen geeignet ist. Dann kommen die zu Berlinale mit der Klasse, mit ihrer Klasse und arbeiten Projekten auf, die dann uns dann nach dem Festival präsentiert werden. Und dann die Projekte kommen, werden online gestellt von Vision Kino, sodass alle andere Lehrer und Lehrerinnen Deutschlands dann Einsicht haben können.
Und natürlich habt ihr wieder die Generation Reporter, die ja auch ganz unterschiedliches Alter haben und dann in verschiedenen quasi Sektionen von Generationen unterwegs sind.
Ja, das stimmt. Also es gibt es ganz viele junge Journalisten, die sehr unabhängig arbeiten und funktionieren heutzutage. Es wird ein bisschen über unsere Pressekoordination auch betreut, dass die dann auch ein oder andere Interview machen können mit die Leute, die Gäste, die dann nach Berlin kommen mit ihren Filmen. Ja, also ich habe keine richtige Übersicht jetzt. Ich habe das total verloren. Also es ist wirklich so, dass es natürlich, also Kinder, junge Menschen, die wachsen auf mit der Sektion. Also wie du, Chris. Also ich meine, du hast angefangen, bevor ich angefangen habe in der Sektion. Und wir haben uns beide zusammen begleitet über die Zeit. Also was du jetzt machst, ist ganz anders als vor 20 Jahren, als du dann dich agiert hast als Journalist dann auch auf dem Festival. Und das passiert überall bei uns. Das ist auch bei unseren Zuschauern auch. Also die fangen mit 4 an, Filme anzugucken bei uns, und die wachsen auf mit der Sektion und dann gehen die in 14 plus und dann wachsen die nochmal auf. Und es ist eigentlich ganz schön, weil viele von denen bleiben bei uns. Also wenn sie 18 sind, können die in andere Sektionen des Festivals gehen. Und viele machen das, aber die bleiben auch generationentreu und kommen auch immer wieder, die Generationenfilme anzugucken. Das Gleiche geht es auch die Journalisten, also die jungen Journalisten. Also die wachsen natürlich auf, die werden auch immer älter. Und genau, also die bleiben bei uns oder die gehen weiter. Das ist eine Selbstverständlichkeit.
Was steht für euch in den nächsten Tagen noch an? Das Programm ist fest, daran wird nicht mehr gerüttelt, aber es gibt tatsächlich noch Filme, die nicht hundertprozentig fertig sind, wo nochmal an der Tonspur gearbeitet wird etc. Das passiert tatsächlich noch, oder?
Ja, das nenne ich das Feintuning jetzt. Also es geht ins Detail. Also was passiert in den nächsten Tagen und paar Wochen bis zum Festival? Die Kinos werden vorbereitet für die Berlinale, beziehungsweise die Kinobetreuer machen ihre Pläne, also welcher Film wo läuft, die Moderatoren, die Dolmetscher, es wird festgelegt, welche Menschen welche Filme betreuen in welche Kino, welche Rolle die spielen, die Einsprecher, die Einsprecherinnen. Also das gibt's ganz viel Feintuning zu machen. Manche Filme sind tatsächlich noch nicht ganz hundertprozentig fertig. Wir hoffen, alle Spielfilme zeigen zu können auf beide Pressesichtungen. Das klappt nicht immer und wir wollen keine unfertigen Filme bei den Pressesichtungen zeigen. Deswegen stehen noch ein paar Überraschungen uns bereit. Es geht viel um Publikationen im Moment, um Webpräsenz, also die Texte, die Texterei nenne ich das. Also Vorwörter werden geschrieben und abgenommen und übersetzt. Genau, es wird auch sehr viel Korrektur gelesen hier in diesen Büros jetzt. Im Moment ist es einfach unsere Hauptangelegenheit, zu gucken, ob alles grammatisch da richtig steht, ob der Film richtig dargestellt wird. Jetzt, dass unser Programm online ist, haben auch die Filmemacher und Filmemacherinnen die Möglichkeit auch zu gucken, wie wir ihr Film dargestellt haben. Die haben auch die Möglichkeit zu sagen, das Foto passt mir nicht so gut oder diese Satz im Text, da fühle ich mich nicht so wirklich gut vertreten. Also da gibt es auch ein paar paar Details, die dann reinkommen bei uns. Oder haben wir was vergessen oder haben wir die Produktionsländer in die falschen Reihenfolge geschrieben? Es gibt ganz viele Details, die dann oder die dann auf uns zukommen oder vielleicht ist die Laufzeit 93 statt 92 Minuten. Also es gibt sehr viele Details. Aber das Team ist auch gute Dinge und ich hoffe, dass auch die dann auch ein bisschen früher nach Hause gehen können in den nächsten Tagen, weil die wirklich durchgearbeitet haben.
Dann sage ich vielen Dank. Marion Redpath war das, Leiterin der Sektion Generation auf der Berlinale, Leiterin der Sektion für die indigenen Filme, das indigene Projekt, Berlinale Botschafterin für Australien, Neuseeland und...
Das reicht, also die drei Rollen, das ist genug.
Genau. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal für das Interview an die Leiterin der Sektion Generation, Marion Redpath. Ich freue mich schon auf die Berlinale Berichterstattung. Im Stoffwechsel berichten wir euch dann Montag bis Freitag jeweils direkt vom Festival, im Regelfall in der Stoffwechselstunde. Weitere Berlinale Infos gibt's auch täglich im Blog nachzulesen unter www.fragdal.org.de. Da gibt's dann alles, was sozusagen nicht ins Radio passt, inklusive Bilder, Clips, Audiomaterial und anderes mehr. Ich verabschiede mich für die erste Stoffwechselstunde, wünsche noch weiterhin gute Informationen hier auf der 95.8 bei Radio Z, gleich auch in der zweiten Stunde Stoffwechsel. Am Mikrofon und Technik Chris Beley.